Mein Predigtext für heute steht in Offenbarung 19. Ich habe es überschrieben mit voller Freude auf die Hochzeit. Offenbarung 19, Vers 1 bis 9 in unserer Bibel auf der Seite 425 im Neuen Testament. Danach hörte ich eine Stimme großer Scharen im Himmel, die sprachen: Halleluja, Heil und Preis, Ehre und Kraft sei Gott, unserem Herrn. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, welche die Erde mit ihrer Hurerei verderbet, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gerecht. Und sprachen zum andern Mal: Halleluja, und der Rauch geht auf ewiglich. Und die 24 Ältesten und die vier Tiere fielen nieder und beteten an Gott, der auf dem Stuhl saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging von dem Stuhl: Lobet unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, beide klein und groß. Und ich hörte eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist kommen und sein Weib hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Seide. Die Seide aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Johannes erhielt vom Geist Gottes den Inhalt der Offenbarung in einer Vision auf der Insel Patmos zwischen 91 und 96 nach Christus. Patmos war eine Gefängnisinsel. Johannes war dort als Gefangener, weil er nicht aufhören konnte, von Jesus zu predigen und von Jesus zu zeugen. So lesen wir in Offenbarung 1, Vers 9. Und als Johannes auf der Insel Patmos war, bekam er die erstaunliche Vision der Offenbarung, die er dann aufgeschrieben hat. Und das sagte er auch gleich im ersten Vers der Offenbarung, Offenbarung 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll, und hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeuget hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesu Christo, was er gesehen hat. Johannes hat also direkt von Gott eine Offenbarung bekommen, wie es hier steht, um uns zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und wir schauen uns heute den Anfang eines der letzten Kapitel der Bibel an, Offenbarung 19. Offenbarung hat dann nur 22 Kapitel, also es ist unmittelbar vor dem Ende der Bibel. Ich glaube, dass die meisten Menschen mir zustimmen, wenn ich behaupte, die Menschheit wird von Jahr zu Jahr korrupter und verdorbener. Wir brauchen nur die Nachrichten hören oder uns mit den Reichen und Mächtigen dieser Welt beschäftigen. Matthäus 24 spricht schon vor 2000 Jahren davon, dass unsere Zeit von Kriegen und Kriegsgeschrei bestimmt werden wird. Satan, der Gott dieser Welt, tut alles, um die Menschen in die Irre zu führen, um Menschheit zu zerstören. Und Paulus beschreibt sehr treffend die Menschen unserer Zeit in Epheser 4, Vers 17 bis 19. So sage ich nun und zeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie die anderen Heiden wandeln, in der Eitelkeit ihres Sinnes. Es geht um die Heiden, die werden hier beschrieben. Eitelkeit ist Arroganz und Stolz. Und dann sagt er, welcher Verstand ist verfinstert, also die blicken es gar nicht mehr, und sind entfremdet von dem Leben, das aus Gott ist, gottlose Leute, durch die Unwissenheit so in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens, sind im Herzen blind geworden, welche ruchlos sind, ruchlos ist ein Wort für Gewissenlosigkeit mit böser Absicht, und ergeben sich der Unzucht und treiben allerlei Unreinigkeit, schmutzige, sündige Dinge, samt dem Geiz. Geiz, die Wurzel alles Übels. Die Welt ist völlig kaputt und im Untergang geweiht. Die Menschen reden zwar von Frieden, aber es gibt keinen Frieden. Wie es Jeremia in Jeremia 6, Vers 14 sagt, Friede, Friede und ist doch nicht Friede. Wir Menschen bekommen diese Welt aus eigener Kraft und ohne Gottes Hilfe nicht mehr in den Griff, weil wir selber kaputt von der Sünde sind. Deshalb kam Jesus vor 2000 Jahren zum ersten Mal auf diese Erde, um am Kreuz für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Jesus hat sein Blut für uns vergossen, um unsere Schuld und Sünde zu bezahlen. Deshalb ist Kreuzigung Jesu und seine Auferstehung das bedeutsamste Ereignis für uns elende Sünder. Dass Jesus Christus die Herrlichkeit des Himmels verließ, auf diese Erde herabstieg, um für unsere Sünden zu leiden, zu bluten und zu sterben, ist für uns Sünder die einzige Möglichkeit, um Vergebung und Erlösung zu erhalten. Das sagte schon Jesaja vor circa 2700 Jahren, Jesaja 53, Vers 5, aber er, Jesus, ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet. Vergebung, Heilung meiner Seele gibt es nur bei Jesus, wenn wir zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten. 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9, so wir sagen, wir haben keine Sünde, sagen ja viele Leute, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, das heißt, wir lügen. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wer Sünde bekennt, um Vergebung bittet, den gibt Jesus gerne Vergebung. Die Bibel spricht an dieser Stelle von Buße zu Gott. Und nach der Buße zu Gott müssen wir bereit sein, Jesus als unseren Herrn und Heiland im Glauben anzunehmen, wie es Paulus in Apostelgeschichte 20, 21 beschrieben hat. Wer Buße tut und Jesus im Glauben annimmt, der ist für immer ein Kind Gottes. Und er hat automatisch mit seiner Umkehr und Bekehrung auch den Geist Gottes, der ihn führt, wie die Bibel sagt, und ihn in alle Wahrheit leitet. Dieses Angebot der Versöhnung und Erlösung machte Jesus schon vor 2000 Jahren. Nur wer Jesus hat, der hat das Leben. Nur wer zu Jesus gehört und sein Kind geworden ist, der hat ewiges Leben und der kommt auch in den Himmel. So hat es Gott in seinem Wort versprochen. Alle anderen Menschen ohne Vergebung kommen aufgrund ihrer unvergebenen Schuld in die Hölle und in die ewige Verdammnis. Jesus erklärt das in ganz einfachen Worten dem Nikodemus. Johannes 3, Vers 16 bis 18. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus kam das erste Mal vor 2000 Jahren auf die Erde, um uns Erlösung aus der Verdammnis und ewiges Leben anzubieten. Jesus kam, um durch Buße und Bekehrung aus uns neue Menschen zu machen, die seinen Geist haben und in einer persönlichen Beziehung mit Jesus leben können und ganz sicher in den Himmel kommen. Jesus kam, damit die Frucht seines Geistes in uns wirkt und sichtbar wird. Galater 5, 22, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Aber die meisten Menschen lehnen das ab. Sie sind vom Teufel verführt. Die Bosheit dieser Welt führt zu immer größerer Auflehnung gegen Gott, zu immer größerer Zerstörung. Und Gott wusste, dass es so kommen wird. Und Gott hat angekündigt, dass sein Sohn ein zweites Mal auf diese Erde kommen wird. Und die Erde, die ihm schon immer gehört, wird er dann für immer in Besitz nehmen und vor allem von der Herrschaft Satans befreien. Deshalb kommt er ein zweites Mal. Jesus wird kommen, um den Satan zu besiegen, um ihn zu binden und in den feurigen Pfuhl zu werfen. Biblisch gesehen ist das das größte Ereignis, das bald bevorstehen wird. Die Heilige Schrift redet vom zweiten Kommen Jesu als von dem Tag des Herrn. Der Tag des Herrn, kein 24-Stunden-Tag. Der Tag des Herrn zieht sich von der Entrückung der Gläubigen bis zum jüngsten Gericht am Ende des tausendjährigen Reiches. Der Tag des Herrn wird die Herrschaft Gottes auf dieser Erde aufrichten und den Satan und sein Reich für immer vernichten. Das zweite Kommen Jesu, die Wiederkunft Jesu, wird die ganze Bibel hindurch immer wieder erwähnt. Die Welt wird eben nicht allmählich besser und erlangt nicht allmählich höhere Erkenntnis, sondern die Erde verschlechtert sich stetig bis zum Eingreifen, bis zum Gericht Gottes, bis zum Tag des Herrn. Die Menschheit wird von Jahr zu Jahr verdorbener, korrupter und Gott hat vorhergesagt, dass er nach 2000 Jahren eingreifen wird, um diesen Sumpf trocken zu legen, auszumerzen und den Satan zu besiegen. Unser Text heute redet vom Tag des Herrn, von seinem zweiten Kommen, einem großen Sieg, den Jesus über alle Mächte der Finsternis und gegen die Herrschaft Satans erringen wird. Dabei müssen wir wissen, dass wir Gläubigen zum Zeitpunkt des zweiten Kommens Jesu bereits im Himmel sind. Wir sind, wie die Bibel sagt, bereits in den Himmel entrückt. Entrückung kann jeden Tag passieren. Bei der Entrückung holt Jesus seine Kinder zu sich in den Himmel. Zuerst holt er die Christen, die als Kinder Gottes gestorben sind, und dann holt er uns, die wir leben, und wir kommen direkt zu unserem Herrn Jesus in den Himmel mit einem unsterblichen, verwandelten, perfekten Körper. Wir können das nachlesen in 1. Thessaloniker 4 und 1. Korinther 15. Wenn die Gläubigen weg sind, kommt auf diese Erde eine siebenjährige Zeit großer Trübsal. Die Trübsalzeit ist eine furchtbare Zeit für das jüdische Volk, weil der Hass und die Verfolgung gegen die Juden zunehmen wird. Es wird aber nach Offenbarung 6, 8 auch Krieg und Hunger auf der ganzen Erde sein und der vierte Teil der Weltbevölkerung wird getötet werden. Außerdem wird ein Antichrist auftreten, der alles Göttliche bekämpfen wird. Und der Antichrist wird den jüdischen und christlichen Glauben durch eine satanische Einheitsreligion, Welteinheitsreligion ersetzen. Und diese Welteinheitsreligion wird alle Gläubigen, die wirklich Jesus nachfolgen, bekämpfen, verfolgen. Der Antichrist wird zum Beispiel in 2. Thessaloniker 2 beschrieben, 2. Thessaloniker 2, 4, der da ist ein Widerwärtiger und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißet. also völlig gottlos. Also, dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich vor, er sei Gott. Der Antichrist wird sich in den Tempel in Jerusalem setzen und behaupten, dass er Gott ist. Er will, dass man ihn anbetet. Er will die Anbetung, die eigentlich nur Jesus gehört. Aber er ist der Antichrist, der Gegenchristus. Das heißt, der Tempel muss in Jerusalem erst noch gebaut werden, damit der Antichrist in diesen Tempel sich setzen kann. 2. Thessaloniker 2, Vers 8. Und alsdann wird der Boshaftige, wieder der Antichrist, der Boshaftige offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird sein ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft. Der Boshaftige ist der Teufel, offenbart in Fleisch, in Form des Antichristen. Und dann wird Jesus, der Herr, bei seinem zweiten Kommen den Antichristen umbringen, ihm ein Ende machen, alle vernichten, die ihm gefolgt sind. Und jetzt sieht Johannes in Offenbarung 19 die Zeit, nachdem Jesus das zweite Mal auf diese Erde gekommen ist und der Satan und alle, die gegen Israel gezogen sind, vernichtet wurden. Mein erster Punkt, Jesus kommt wieder, um Gerechtigkeit zu schaffen und den Teufel ewig zu besiegen. Offenbarung 19, Vers 1. Danach hörte ich eine Stimme großer Scharen im Himmel, die sprachen: Halleluja, Heil und Preis, Ehre und Kraft sei Gott unserem Herrn. Die große Schar im Himmel sind die Gläubigen, die entrückt sind, zusammen mit den gläubigen Erlösten des Alten Testaments. Unfassbar viele Menschen, hunderte Millionen wahrscheinlich. Jeder, der Buße getan hat und Jesus gehört, wird dabei sein. Und alle diese Erlösten, die großen Scharen im Himmel, werden Gott die Ehre geben, weil sie alle Vergebung und Erlösung erfahren haben. Sie alle haben den treuen Heiland erlebt. Sie sind von seiner unfassbaren Liebe überzeugt. In so einer Masse von Menschen zu stehen und Jesus zu loben und ihn zu verherrlichen, was muss das für eine Erfahrung sein? Und alle sprechen Halleluja. Halleluja bedeutet, lobe den Herrn. Übrigens, Halleluja kommt nur in den Psalmen und in der Offenbarung vor in der Bibel. Und dann ruft die unfassbar große Masse der Menschen: Heil und Preis, Ehre und Kraft sei Gott, unserem Herrn. Denn von Jesus kommt das Heil, das ewige Heil, das alles wieder gut macht, was wir nicht hinbekommen. Er allein sei gepriesen, weil er allein Vergebung ermöglicht. Und alle Ehre gehört ihm und sonst keinem. Alle Kraft, neues Leben zu schaffen, das Böse zu besiegen, kommt von Jesus und sonst von niemand. Offenbarung 19, 2. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, welche die Erde mit ihrer Hurerei verderbet, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gerecht. Die große Hure wird in Offenbarung 17, 1 bis 2 beschrieben. Die große Hure ist die Welteinheitsreligion, welche die wahren Gläubigen verfolgt. Offenbarung 17, 6 spricht davon, dass die große Hure betrunken ist von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. In den Nachrichten hört man ja wenig von den verfolgten Christen auf dieser Welt. Aber Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, werden heute schon in vielen Ländern der Erde verfolgt. Der Satan tut alles, um Gemeinde Jesu zu verfolgen, zu vernichten und Christen zu ermorden. Doch Jesus wird dem ein Ende machen. Hier steht, seine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Er wird die große Hure, die Welteinheitsreligion, verurteilen und vernichten. Jesus wird auch das Blut seiner Knechte von ihrer Hand fordern und das Blut seiner Heiligen mit seinem gerechten Gericht rächen. So hat es Gott hier versprochen. Offenbarung 19,3. Und sie sprachen zum andermal Halleluja, und der Rauch geht auf ewiglich. Noch einmal sagt die unfassbar große Schar der Gläubigen, lobe den Herrn. Warum? Hier steht, und der Rauch geht auf ewiglich. Diese Formulierung bezieht sich auf Offenbarung 14,11. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier haben angebetet und sein Bild, und so jemand hat das Mahlzeichen seines Namens angenommen. Hier wird die Hölle beschrieben, in der die Ungläubigen und Anhänger der großen Hure, der Welteinheitsreligion, Tag und Nacht gequält werden ohne Aufhören. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wisst ihr, wir haben keine Ahnung, wie sehr Gott die Sünde hasst. Ihr müsst nur einmal die Mosebücher lesen, wie viel die Israeliten opfern mussten, tun mussten, um ihre Sünde wieder in Ordnung zu bringen. Gott ist so heilig, er wird alles vernichten, was auch nur die geringste Sünde an sich hat. Und er wird allen, die keine Vergebung haben, nicht einmal mehr zuhören. Er wird sie einfach vernichten. Offenbarung 19,4, und die 24 Ältesten und die vier Tiere fielen nieder und beteten an Gott, der auf dem Stuhl saß, und sprachen Amen, Halleluja. Aus Offenbarung 4,4 wissen wir, dass die 24 Ältesten weiße Kleider trugen und sie hatten goldene Kronen auf ihrem Haupt. Es ist nahezu unmöglich, die 24 Ältesten richtig zu identifizieren. In Offenbarung 5,9 erwähnen die Ältesten, dass Gott sie durch das Blut erlöst hat aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Das heißt, die 24 Ältesten sind von Jesus erlöste Gläubige. Es könnten deshalb die 12 Apostel sein, mit denen Jesus seine Gemeinde gegründet hat, Juden. Und dann kommen noch 12 Heiden dazu, die auch durch Jesus gerettet wurden. Die vier Tiere, von denen hier die Rede ist, sind Engelwesen, Cherubim. Die 24 Ältesten und die vier Cherubim fallen in der Szene des Johannes vor Gott nieder und sie beten Gott an und sie rufen Amen, Halleluja. So sei es. Lobe den Herrn. Lobe den Herrn für alle Ewigkeit. Was für eine gewaltige Szene, die wir nur so glauben und annehmen können, wie sie uns beschrieben wird. Und dann Vers 5, und eine Stimme ging von dem Stuhl, lobet unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, beide klein und groß. Die Stimme ruft alle auf, unseren Gott zu loben. Denn nur der Gott der Bibel ist in der Lage, die Herrschaft des Teufels und seinem Werk der Zerstörung auf dieser Erde ein Ende zu machen. Das müssen alle seine Knechte anerkennen, egal ob sie groß oder klein gewesen sind. Es gibt nur einen Gott, der zu fürchten ist, und das ist der Gott der Bibel, der Himmel und Erde erschaffen hat, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Offenbarung 19,6, und ich hörte eine Stimme einer großen Schar, und jetzt wird diese Stimme beschrieben, wie eine Stimme großer Wasser, und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. Was wir hier lesen, ist eine gewaltige Beschreibung der Größe und des Lobes Gottes. Johannes hörte eine Stimme einer großen Schar wie eine Stimme großer Wasser. Wir kennen das Rauschen gewaltiger Wasserfälle. Wir haben sicher auch schon einen großen Seesturm miterlebt. Wir kennen die Stimme großer Wasser. Jeder hat auch schon eine Stimme starker Donner erlebt. So gewaltig war das Lob der unglaublich vielen Menschen, die vor dem Thron Gottes standen. Und alle haben sich gefreut, dass der allmächtige Gott das Reich auf dieser Erde aufgerichtet hat, eingenommen hat. Das eingenommen hat, was schon immer ihm gehört. Der Satan ist besiegt. Das Böse hat keine Macht mehr. Alle Krankheit, aller Tod sind verschwunden. Von jetzt an hat nur noch der allmächtige Gott als der gerechte Richter das Sagen. Und alles muss sich seiner Herrschaft unterordnen. Und dann redet unser Text von der Hochzeit des Lammes. Jesus heiratet seine Gemeinde, Offenbarung 19, 7. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist kommen und sein Weib hat sich bereitet. Eine Hochzeit war schon immer das Fest der Liebe, das Fest großer Freude. Aber die Liebe, die bei der Hochzeit des Lammes sichtbar wird, ist mit keiner menschlichen Liebe vergleichbar. Schon die Tatsache, dass Jesus, der die Welt gemacht hat, als das Lamm Gottes zu uns kommt, zeigt seine unfassbare Liebe zu uns sündigen Menschen. Schon Johannes der Täufer sagt in Johannes 1, 29, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und wir als seine Gemeinde sind für Jesus nicht irgendjemand. Wir sind seine Braut, seine Frau, die er liebt, die er gerne heiraten will. Und die Hochzeit Jesu mit seiner Gemeinde ist möglich, so steht es, denn sein Weib, das heißt seine Gemeinde, hat sich bereitet. Um bereit zu sein, muss die Braut makellos, ohne Runzeln sein. Eine herrliche Gemeinde. Epheser 5, 27, auf das er sich selbst darstellte, eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzeln oder des Etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Dies geschieht durch die Reinigung und Läuterung, die vor dem Richterstuhl Christi stattfinden wird. Wenn alles verbrennt, was in unserem Leben Jesus nicht verherrlicht hat. Deshalb müssen wir alle vor der Hochzeit des Lammes, vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, so sagt es die Bibel. 2. Korinther 15, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Paulus redet hier darüber, dass es nicht egal ist, wie wir als Christen leben, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, dass jeder entsprechend seinem Leben von Jesus beurteilt und belohnt wird, es sei gut oder böse. Hier geht es nicht um ewige Errettung, die haben wir schon, es geht um den Lohn im Himmel. Das heißt, wir bekommen Lohn oder Tadel, je nachdem, wie wir als Christen hier auf dieser Erde für Jesus gelebt haben. In 1. Korinther 3, 11 bis 15 redet Paulus davon, dass das Feuer des lebendigen Gottes unsere Werke prüfen wird. Wir können auf das Fundament, das uns Jesus gegeben hat, Holz, Heu und Stoppeln bauen oder Gold, Silber und Edelsteine. Und dieses wird mit seinem Feuer prüfen, mit welcher Motivation wir für ihn gelebt haben. Er sagt uns das zur Warnung. Es wird alles verbrennen, was mit falschen Prioritäten und egoistischen Motiven gemacht wurde. Wir alle haben eine große Verantwortung, wie wir mit unserer Zeit, unserem Geld und dem Auftrag, den uns Jesus gegeben hat, umgehen. Jesus sagt in Matthäus 6, 33, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, also zuerst vor allem anderen und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Nichts macht dich reicher, als Jesus den ersten Platz zu geben. Es macht dich reich in Jesus hier auf dieser Erde und es macht dich erst recht reich, wenn du vor Jesus stehst und deine Werke beurteilt werden. Offenbarung 19, 8. Und es ward ihr gegeben, der Braut, dem Weib, das Jesus heiratet, sich anzutun mit reiner und schöner Seide. Die Seide aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das heißt, wenn wir vor Jesus erscheinen, dann sind wir mit weißer, reiner Seide angetan, unbefleckt, unsträflich, ohne Sünde. Wir sind durch die Vergebung Jesu angezogen mit reiner und schöner Seide. Denn Jesus, unser Bräutigam, starb am Kreuz für unsere Sünde. Er hat uns gerecht gemacht vor Gott. Unsere Sünde wurde von Jesus bezahlt. Deshalb lesen wir in 1. Johannes 1, 7, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und welche er gerecht gemacht hat, sagt die Bibel, die hat er auch herrlich gemacht. Wir lesen in Römer 8, 30, welche er aber verordnet hat, die hat er auch berufen, welche er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und jetzt kommt es, welche er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Jesus hat uns herrlich gemacht. Kann das einer verstehen oder begreifen? Schaut uns doch an, uns elende Sünder, arrogante Wesen. Schau doch an, wie sehr wir Vergebung brauchen. Und so stehen wir als Erlöste vor unserem Herrn mit reiner und schöner Seide, ohne Sünde, ohne Makel, ohne irgendetwas, was uns an all das Böse erinnert, was wir getan haben. Kannst du das verstehen? Ich kann es nicht verstehen. Wir haben diese Liebe nicht verdient. Wir haben dieses Opfer Jesu nicht verdient. Wir haben die Herrlichkeit nicht verdient. Es ist alles Gottes Güte, Gnade und Barmherzigkeit und Liebe. Und dann heiraten wir Jesus, das Lamm Gottes, den allmächtigen Gott, der sich aus Liebe zu uns vollkommen aufgibt und aufopfert. Nicht umsonst wird Jesus als das Lamm Gottes bezeichnet. So sieht doch kein Herrscher aus. So sieht doch nur einer aus, der uns unendlich lieb hat. Was für Gefühle wird das wohl auslösen, wenn wir Jesus, unseren Retter, das Lamm Gottes, in die Augen sehen? Tränen der Freude, totale Fassungslosigkeit über diese unverdiente göttliche ewige Liebe, die wir niemals verdient haben. Wir können das nicht beschreiben. Es müssen uns die Worte fehlen. Mein dritter und letzter Punkt, Kinder Gottes, haben das größte Glück ihres Lebens gefunden, Offenbarung 19, 9. Und er sprach zu mir, selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind, sind die Gläubigen. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Er sprach zu mir, wahrscheinlich war es ein Engel, der Johannes aufgefordert hat, aufzuschreiben, was jetzt kommt. Warum wurde Johannes aufgefordert zu schreiben? Weil die Information, die er jetzt sagen sollte, so unendlich wertvoll war. Und was war die Information? Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Das Abendmahl ist die große Hochzeitsfeier, das tausendjährige Reich, Nachdem wir unsere Ehe im Himmel mit Jesus beschlossen haben, feiern wir mit ihm 1000 Jahre. Wer zur Hochzeit des Lammes eingeladen ist, der hat das größte Glück, die größte Freude gefunden, die es auf dieser Welt gibt. Und warum wurde Johannes aufgefordert, das zu schreiben? Weil diese Information absolut sicher ist. Hier steht, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Sie gelten für alle Ewigkeit. An dieser Wahrheit wird sich nie etwas ändern. Diese Wahrheit ist über alle Fragen, über alle Zweifel, über alle Not, durch die wir vielleicht gehen müssen, erhaben. Sie gilt immer und für alle Ewigkeit. Deshalb sollten wir uns diese Wahrheit ganz tief einprägen. Was sagt diese Wahrheit? Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Warum sind diese Leute selig, die beim Abendmahl des Lammes dabei sind? Es ist ein Akt allergrößter Barmherzigkeit und Gnade Gottes, dass er uns eingeladen und angenommen hat. Wir alle haben das nicht verdient, aber es wird so sein. Es ist ein Akt der unverdienten Liebe Gottes, die kein Mensch verstehen kann. Wir, die wir Jesus angenommen haben und zu ihm bekehrt haben, sind berufen, dass wir beim Abendmahl des Lammes dabei sein würden. Die große, gigantische Hochzeitsfeier mit Jesus. Und es ist absolut sicher, weil es die wahrhaftigen und ewigen Worte Gottes sind. Vergessen wir das nicht, egal durch welche Not und Schwierigkeiten wir gehen müssen. Jesus wird kommen und seine Leute zu sich holen. Und wir werden eine unbeschreibliche Hochzeit feiern mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Und wir werden eine ewige, übernatürliche, unfassbare Freude empfinden, weil wir bei diesem Fest mit dem vereint sind, der uns schon immer geliebt hat, egal was wir angerichtet haben. Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Selig sind die, die im Buch des Lebens stehen, die Jesus angenommen haben, sein Eigentum sind. Und ich schließe ab mit 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3. Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. Was für eine Aussage. Und ist noch nicht erschienen, was wir sein würden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann sagt er, und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat, der reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Dieses Bewusstsein, dass uns Jesus jeden Augenblick zu sich holen kann, muss dazu führen, dass wir nur noch für Jesus leben. Dass wir uns reinigen. Dass wir, auch wenn wir jeden Tag versagen, es nicht dulden, so weiterzumachen. Und dazu möchte uns dieser Text ermutigen. Lasst uns die Jahre, die wir haben, nutzen, um Jesus treu nachzufolgen, in aller Schwachheit. Geben wir Jesus den ersten Platz. Nimm dir Zeit für deinen Heiland. Lies sein Wort. Verlass die Versammlungen der Braut Christi nicht. Jesus liebt seine Gemeinde trotz uns elender Sünder, trotz aller Fehler, die wir haben. Und sagen wir den Menschen, dass sie Erlösung brauchen, um ewiges Leben zu haben. Und wenn wir durch Not und Schwierigkeiten gehen, dann freuen wir uns, denn wir sind zum Abendmahl des Lammes berufen. Das wird sich nie ändern. Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Selig sind, die zu Jesus gehören, die Buße getan haben und ihn angenommen haben als ihren Herrn und Heiland. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein wunderbares Wort, für diese Ermutigung. Danke, dass wir eine Heimat im Himmel haben. Danke dir für das Hochzeitsfest, für die Wohnungen, die du im Himmel vorbereitet hast, für uns elende Sünder. Wir lieben dich, Herr Jesus. Amen.